In diesem Vortrag heute Abend möchte ich vereinfacht zusammenfassen, was es ist, was wir hier tun. Und der Titel des Vortrages heißt Sobhana und Kilesa, Licht und Schatten des Herzens. Ein etwas geheimnisvoller Titel, aber wie meistens nichts so Mysteriöses dahinter. Es geht hier um die positiven, heilsamen oder lichtvollen Qualitäten von Herz und Geist einerseits und um die unheilsamen, schwierigen Eigenschaften von Herz und Geist andererseits. Allerdings ist es auch wieder untertrieben, wenn man vom Geist spricht und sagt, es sei nichts Mysteriöses dabei. Natürlich ist das Phänomen des Geistes, also das Phänomen von Herz und Geist, also Fühlen und Denken, etwas vom Unerklärlichsten und Geheimnisvollsten und Unfassbarsten, was es gibt. Shantideva betonte in einem Vers: Selbst jene, die wahres Glück suchen und das Leiden überwinden wollen, werden sinn- und ziellos umherirren, wenn sie das Geheimnis oder das Mysterium des Geistes nicht kennen. Bewusstsein, Herz, Geist ist, was uns ausmacht, was uns lebendig macht. Ohne das sind wir tot. Und doch ist es unmöglich, den Geist zu finden und zu sagen, hier ist er, siehst du. Auch Buddhas haben noch nie den Geist per se gesehen. Wir nehmen seine Auswirkungen wahr. Wir können denken, fühlen, hören, sehen, riechen, schmecken, spüren und wissen darum. Also wir erfahren. Wir erfahren. Wir erfahren oder nehmen wahr und schließen daraus, dass da Bewusstsein, also Geist ist. Dass sich dieser Geist verschieden auswirkt, lässt uns erkennen, dass verschiedene Eigenschaften in diesem Prozess mitwirken. In der buddhistischen Psychologie im Abhidhamma werden verschiedene Sets von Eigenschaften beschrieben. Man spricht zum Beispiel von immer vorhandenen Eigenschaften, also Funktionen, die ständig in Action sind. Sind Eigenschaften oder Funktionen wie Aufmerksamkeit, und zwar jetzt nicht im Sinne der kultivierten hohen Achtsamkeit, wie wir sie hier üben, sondern einfach Achtsamkeit per se. Der Geist kann einem bestimmten Objekt oder einer Erfahrung oder ein Ding Aufmerksamkeit schenken und sie für eine Weile dort behalten. Und das tut der Geist ständig, sonst könnten wir gar nicht unterscheidend wahrnehmen, sonst wäre alles irgendwie ein Muss, aus dem wir nichts herauspicken können. So, wir schauen hin und dann ist eine Blume und ist klar, die ist anders als die. Es ist einfach zu sehen, was da ist. Unterscheidungsvermögen, das ist das, was unterscheidet. Das ist die Blume. Die eine, die ist rot, die andere ist gelb, die ist größer, die ist kleiner, die ist anders als ihr Hintergrund. Das ist das Unterscheidungsvermögen. Dritte Funktion ist Absicht. Das ist das, was den Geist bewegt, was macht, dass er hier und dorthin schweift. Das ist die Absicht zu tun, ist voller kreativer Möglichkeiten. Und in aller Wahrnehmung, in aller Bewusstheit ist Kontakt da. Erfahrung ist immer in Bezug sein. Kontakt der Welt mit den Sinnen, Kontakt der Objekte mit den Organen, worauf Erfahrung entsteht und dann mit der Reaktion. Und natürlich hat der Geist oder das Herz die mysteriöse Fähigkeit zu fühlen. Vedana, jede Erfahrung hat ihren ganz spezifischen Geschmack oder ihre Gefühlstönung. Kalt, warm, angenehm, neutral, unangenehm, freudig, leidvoll, schmerzhaft und so weiter. ist das empfangende Fühlen. Ist immer da, mit jedem Moment von Wahrnehmung, mit jedem Moment des Seins. Aufmerksamkeit, Unterscheidung, Absicht, Kontakt, Erfahrung. All diese Prozesse oder Fähigkeiten oder Eigenschaften sind ständiger Teil dessen, was wir Herz und Geist nennen. Sie machen Wahrnehmung oder Erfahrung möglich. Und vielleicht müsste man sagen, zusammen sind sie Erfahrung oder Bewusstsein. Es gibt auch andere Auswirkungen des Geistes. Manchmal sind sie spürbar, manchmal nicht. Manchmal sind die einen wirksam, manchmal die anderen. Wie zum Beispiel, manchmal sind wir gesammelter und konzentrierter und manchmal sind wir zerstreuter. Manchmal sind wir sehr wach, manchmal sind wir dumpf oder schläfrig. Manchmal sind wir achtsam, manchmal sind wir achtlos. Das sind andere Funktionen des Geistes. Es gibt nun zwei weitere Sets von Eigenschaften, die einen überragenden Einfluss haben auf unser Leben, auf unser Glück und Wohlergehen. Das eine Set sind die sogenannten Sobhana und das andere die sogenannten Kilesa. Das Wort Sobhana stammt aus der Pali-Sprache und bedeutet so viel wie wunderbar oder erhaben oder rein. Und damit sind diejenigen Qualitäten unseres Geistes und Herzens gemeint, die hilfreich sind, die heilsam und heilend sind, die wir als wertvolle und gute Auswirkungen des menschlichen Herzens und Geistes erkennen. Es sind Prozesse oder Wirkungsweisen, denen wir Namen geben wie Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gelassenheit, rechtes Vertrauen, Großzügigkeit, Loslassen und Annehmen, angemessenes Bemühen, Enthusiasmus, Erkenntnis, Weisheit und anderes mehr. In der Tradition werden sie die Wurzeln des Guten genannt. Sie sind recht eigentlich das Licht des Geistes und Herzens. Nicht nur werden sie als die wunderbaren oder Sobhana Eigenschaften von Herz und Geist gesehen, sondern es wird davon ausgegangen, dass sie innewohnende Qualitäten, uns innewohnende Qualitäten des Geistes an sich sind. Das ist eine eigentlich erstaunliche Behauptung. In unserer 2000 Jahre alten christlichen Kultur wurde so ziemlich das Gegenteil behauptet, oder wird so ziemlich das Gegenteil behauptet. Der menschliche Geist ist grundlegend schlecht, ist grundlegend schuldig, eben sündig zuerst mal. Und man kann da natürlich verschiedener Meinung sein oder das alles verschieden auslegen. Man kann sich auch darüber streiten, wird auch gemacht immer wieder. Ich denke, interessanter ist es aber für uns, durch meditatives Erforschen selber zu seiner eigenen Schlussfolgerung zu gelangen. Eine Frage ist vielleicht, wüssten wir um Liebe und Mitgefühl, wenn sie nicht schon Teil unserer ureigensten Natur wären? Könnten wir Kindern erklären, wie das ist, Liebe? Irgendwie es vormachen, dann würden sie es lernen, oder wie das ist, großzügig zu sein. Schwer vorstellbar. Aber noch viel wichtiger als diese Meinung ist die Frage, wie wirken diese Eigenschaften in uns, wie wirken sie auf andere? Und falls das erwünscht ist, wie kann man diese wunderbaren Eigenschaften weiterentwickeln oder stärken? Oder anders ausgedrückt, wie kann man tiefer mit ihnen in Kontakt kommen? Wie diese wunderbaren Eigenschaften auf uns und andere wirken, ist wahrscheinlich eindeutig. Sie schaffen Friede, sie heilen, sie verbinden, sie zentrieren uns, sie schaffen Freude, sie klären Herz und Geist Und sie ermöglichen uns, auf intelligente und weise Art zu leben. Je mehr wir sie stärken, je mehr wir in Kontakt sind mit ihnen, desto stärker und natürlicher wird sich unser Geist und unser Herz ihnen auch zuneigen. Und so wird Sobhana mehr und mehr zu unserer gewohnten Seinsweise. Mit anderen Worten, wir schaffen heilsames Karma. Wie Buddha sagt, inneres Glück und Wohlergehen wird diesen Menschen folgen, so wie ihnen ihr eigener Schatten folgt. Also Menschen, die vermehrt diesen Sobhana-Qualitäten zuneigen. Wie man diese Qualitäten stärkt und entwickelt, ist euch bekannt. Das ist genau das, was wir hier üben. Das sind die Sobhana. Als nächstes möchte ich dann das zweite Set betrachten, die Kilesa. Kilesa in der Pali-Sprache heißt etwa so viel wie Plage oder Leidenschaft oder unheilsame Verunreinigung oder vielleicht Qual, aber auch Täuschung von Herz und Geist. Es sind Prozesse oder Wirkungsweisen des Geistes wie Ärger, Wut, Hass, Gier, Verlangen und Anhaften, Neid, Eifersucht, Stolz, Zweifel, aber auch Nichtverstehen, Täuschung, getäuschte, unrealistische Wahrnehmungen und Ansichten. Und hier spricht man von den Wurzeln der Verwirrung, Wurzeln des Leidens. Das sind die Schatten des Geistes, vielleicht die Finsternis des Geistes. Und interessant ist, dass Buddha hier zwar fand, dass sie diese leidenschaftlichen Eigenschaften des Geistes auch seit anfangslosen Zeiten in unserem Geiste sind oder waren, dass sie aber letztlich entfernbar sind, dass sie aufgelöst, gereinigt, geklärt werden können. Und Erwachen oder Erleuchtung, wie wir es nennen, im eigentlichen Sinne bedeutet in der buddhistischen Sichtweise Befreiung von diesen Kilesa. Was ist wirklich die Definition? Die Definition ist nicht irgendwie Bingo, sondern wirklich die Befreiung. Nicht von irgendetwas, sondern von diesen Kilesa. Jedenfalls, wenn wir von vollständiger Erleuchtung sprechen, was wohl eher Seltenheitswert hat heute. Buddha soll über unzählige seiner früheren Leben zurückgeschaut haben, seine Fähigkeit, das zu tun, und sagte, dass er keinen Anfang sehen konnte, vor dem diese Kilesa noch nicht wirkten im Geist. Wenn wir selbst über unser Leben zurückschauen, solange wir uns erinnern können, die Kilesa waren immer schon da. So gewissermaßen sind sie also auch innewohnend. Aber die gute Nachricht ist, man kann sie abbauen und letztlich zum Verschwinden bringen. Das ist eine außergewöhnliche Aussage. Besonders außergewöhnlich, wenn wir erforschen, wie sich diese Kilesa auswirken auf uns und andere. Sie schaffen Täuschung, Verwirrung und machen uns oft Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun möchten. Wir haben gerade beschlossen, dass wir es nicht mehr tun, weil wir gesehen haben, dass es nicht hilfreich ist, dass es uns nicht hilft, dass es uns schadet, dass es anderen nicht hilft, dass es anderen schadet. Und tun es gerade wieder. Sie sind die Ursache von Erfahrung, Gefühlen von Getrenntheit, von Entfremdung, von Gefühlen von Trauer, Einsamkeit, Bedrückung und Sinnlosigkeit. Sie sind die Leidenschaften, die alles Leiden schaffen. Das heißt nicht gut und böse, Sobhana sind gut, Kilesa sind böse oder gut und schlecht. ist nicht eine hilfreiche Unterscheidungsart und Weise. Was sie definiert, ist, was sie bewirken. Wenn sie Glück, Verbundenheit und all das bewirken, sind sie heilsam. Und wenn sie Getrenntheit und Leiden bewirken, sind sie unheilsam. Shantideva nennt die Kilesa Diebe. Sie sind die ruchlosen Diebe unserer Freude, unserer Verbundenheit, unserer Klarheit und Weisheit. Sie sind die Diebe unseres Glücks, jetzt und in Zukunft. Und Shantideva fragt auch noch, wieso lassen wir unser Haus unbewacht? Wir wissen, dass sie eindringen werden, wenn wir es unbewacht lassen. Und trotzdem lassen wir es immer wieder unbewacht. Hier bewachen wir das Haus, das, was wir tun in einem Retreat. Dass die Diebe weniger Macht haben und weniger leidenschaffend in unser Haus eindringen können. Alles Leiden dieser Welt, innen und außen, entsteht durch die direkten und indirekten Auswirkungen der Klesa. Außen nicht ganz anderes. Es gibt Naturkatastrophen und Unfälle und andere Dinge. Aber wenn man schon nur an all das Leiden denkt, das Menschen verursachen, das ist phänomenal. Buddha sagte über die Kilesa in Action in unserem Geist: Leiden folgt ihnen, wie der wagende Mochsen folgt, der ihn zieht, unweigerlich. Sind unsere schlimmsten Feinde. Warum wir wohl immer so entgegenkommend sind ihnen gegenüber? Ja, gute Frage. In der tibetischen Tradition und in vielen buddhistischen Traditionen reflektiert man über die wertvolle Situation, die wir haben als Mensch, mit Interesse an der Praxis, mit der Möglichkeit des Zugangs zur Praxis, also eine Situation, die wir hier alle haben, mit der Tatsache, dass wir Unterstützung finden für unsere Praxis, wenn wir sie suchen, in der Situation, die wir haben hier. Man reflektiert auch über die Vergänglichkeit aller Dinge und die Zerbrechlichkeit dieser wertvollen Situation. Aber nicht nur das. Man reflektiert auch über das Leiden und über die Ursachen des Leidens, eben diese Kilesa, und über ihre unheilsamen, leidvollen Auswirkungen, die sie auf uns und andere haben. Und der Grund, warum man darüber reflektiert, also immer wieder sich das klar macht, was man ja schon weiß, ist, damit wir uns immer noch wieder klarer werden, was oder wer uns wirklich hilft im Leben. Sopana oder Kilesa. Ist uns schon klar, aber im Lärm des Gefechts verwechseln wir sie immer wieder. Sehr leicht, weil die Gewohnheiten so stark sind. Um das Verhältnis dieser Sopana und dieser Kilesa zueinander zu illustrieren, wird ein Bild gebraucht. Das ist das des klaren, offenen Himmels mit der strahlenden Sonne. Himmelsraum und Sonnenlicht sind immer vorhanden. Aber manchmal gibt es, oft gibt es Wolken, manchmal gibt es Nebel, manchmal gibt es auch Stürme. Es wird finster. Der Himmelsraum, der offene Himmelsraum scheint verschwunden zu sein. Alles wird trüb. Die Kilesa sind am Werk. Ärger oder Hass, Gier oder Neid oder Verwirrung. Wenn auch noch die Eigenschaft oder die Funktion von Identifikation am Werk ist, dann sind wir verloren. Verloren im Nebel und in der Finsternis. Kein Raum ist mehr da und ganz sicher scheint die Sonne nirgends mehr. Das ist klar. Wenn wir drin stecken. Und immer wir aber achtsam, wach und weise genug sind, uns zu erinnern, dass wir uns nicht unbedingt zu identifizieren brauchen mit dem Nebel, den Wolken, den Stürmen, entsteht ein bisschen Freiraum. Wann immer wir achtsam, wach und weise genug sind, uns zu erinnern, dass die Sonne immer noch scheint und dass der Himmelsraum immer noch da ist und immer noch durchlässig wie eh und je. Unberührt und unbefleckt von den Wolken, den Kilesa, dann entsteht schon recht viel mehr innere Freiheit. Wenn wir achtsam, wach und weise genug sind, uns zu erinnern, dass die Tiefdruckgebiete, die Wolken, der Nebel und die Gewitter auch wieder vorbeigehen, sich verziehen, sie und ganz von selbst aufhören, dann sind wir schon ziemlich frei. Zumindest für so lange, wie wir uns eindeutig und klar daran erinnern. Eigentlich bedeutet dieses achtsam, wach und weise sich erinnern, das, was die vier Bemühungen, oder das vierfache rechte Bemühen genannt wird, ist das Stärken von heilsamen Eigenschaften, die im Moment schon im Geist vorhanden sind, das Erschaffen von heilsamen Eigenschaften, die im Moment nicht vorhanden sind, das Energieentziehen den unheilsamen vorhandenen Eigenschaften und das Vermeiden von unheilsamen Eigenschaften, die noch gar nicht aufgetreten sind im Geist. Und das passiert immer dann, wenn wir mit rechter Achtsamkeit gegenwärtig sind. Eine Achtsamkeit, die wach genug und weise genug ist, sich zu erinnern, dass wir uns nicht mit all dem zu identifizieren brauchen. Uns davon, daran hindert uns vollständig in den Wolken und im Nebel und in den Stürmen zu verlieren. Und wenn wir verloren sind, die sich wenigstens noch erinnert, dass irgendwo eigentlich immer noch die Sonne scheint. Und das ist immer so spannend, wenn man bei schlechtem Wetter wegfliegt. Man rumpelt es eine Weile und da ist absolut wie eh und je strahlend klar. Und zwar, ich fliege jetzt sicher seit 45 Jahren und jedes Mal. Jedes Mal, erstens mal, jedes Mal sind wir noch durchgekommen durch Wolken und Nebel. Das war nie so, wie es ausgesehen hat, zum Glück. Und immer ist oben dran immer noch die Sonne. Der offene, endlose Himmel. Immer da. Genau das ist das, was wir tun können und tun müssen, wenn wir mehr und mehr mit den wunderbaren, den Sopana-Qualitäten in Kontakt sein möchten. Und wenn wir die Macht der Unwetter und des Nebels schwächen möchten. Genau das ist der Sinn und Zweck der spirituellen Praxis. Wahrscheinlich jeder echten spirituellen Praxis, vermute ich. Und Meditation ist ein hilfreiches Mittel dazu. Und deshalb meditieren wir, deshalb praktizieren wir. Und sei es Großzügigkeit, Metta oder Mitgefühl, sei es die Reflexion oder Meditation der Erkenntnis, wie Vipassana, all das dient dem Durchschauen und Auflösen der Kilesa und dem Stärken, sich verbinden mit den Sopanas. Aber nicht als Kampf der einen gegen die anderen, wie wir das oft irgendwie sehen oder verstehen, sondern ein Stärken von Klarheit, von Gewahrsein, von Weisheit bewirkt bereits das Stärken der heilsamen Qualitäten und schwächt bereits die unheilsamen. Die kürzeste Beschreibung des Weges oder der Praxis, die Buddha gegeben hat, lautet: Vermeide das Unheilsame, praktiziere das Gute, reinige und befreie deinen Geist. Das ist die Essenz aller Praxis. Wie man das geschickt auf hilfreiche Art und Weise tut, ist, was wir an Retreats immer wieder lernen und üben. Ein letzter Punkt hier. Es gibt genau genommen zwei Arten von Sopana. zwei Arten von wunderbaren Eigenschaften des Herzens und des Geistes. Einerseits sind es die erwähnten Herzensqualitäten wie Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Großzügigkeit und so weiter. Und diese kultivieren und entwickeln wir zum Beispiel auch in der Metta-Meditation, vor allem auch im Alltag, äußerst viel Gelegenheit dazu. Und entsprechend werden wir mit uns selbst, mit anderen, mit der Welt offener, liebevoller, mitfühlender und engagierter umgehen. Andererseits sind es die Qualitäten der befreienden Erkenntnis und der Weisheit. Also die einen sind Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Großzügigkeit. Die anderen sind die Qualität der befreienden Erkenntnis und der Weisheit. Hier geht es weniger um Entwicklung und Fortschritt, also um das Kultivieren im Sinne von, sie werden mehr. Hier geht es vielmehr um Durchblick. Erkenntnis, Weisheit sind die Qualitäten, die uns befähigen, das Wesen aller Dinge zu erkennen und all das glatt zu durchschauen. Das, was uns erlaubt, die Identifikation mit einem scheinbaren Selbst oder Ich zu durchschauen. Und anstatt, dass wir uns selbst in ewiger Gefangenschaft halten, sind wir frei. Wir durchschauen die scheinbare Solidität und Fassbarkeit aller Dinge. Und anstatt, also die nicht vorhandene Fassbarkeit aller Dinge. Und anstatt festzuhalten, uns festzuklammern, lassen wir los. Üben wir uns immer wieder im Loslassen. Das ist diese Erkenntnis, diese Weisheit, die letztlich erleuchtet oder befreit. Und so entsteht innere Freiheit für uns selbst und Liebe und Mitgefühl für alles, was lebt.